Gute Woche, Shabbos Shiro, Parshas Beshalach. Parshas Beshalach ist der zweite Teil von Yetzias Mitzrayim. Wenn man das ein bisschen genauer betrachtet, sieht man, dass Yetzias Mitzrayim ist teilt in zwei Etappen. Die erste Etappe, das ist, was wir heute gelernt haben in Parshas Boi, das ist die Befreiung aus Mitzrayim selber. Die Juden sind aus dem Land rausgegangen. Schlussendlich der Paroi hat Luke gelassen. Und der Paroi ist eigentlich bereit gewesen, wie soll man das sagen, zu kapitulieren. Gegenüber dem Rebbeinischen Leulam. Und er hat gesagt, kumutze um mit euch Ami. Und die Juden sind rausgegangen. Aber jetzt im Parshas Beshalach kommt nochmal ein zweiter Teil. Dass irgendwann einmal haben die Mitzrim das bereut und sind sie jeden nachgerannt und haben sie zurückbringen. Und dann ist das große Nes von Kriyas Yamsuf passiert. Und das ist eigentlich die endgültige Jeschua gewesen. Dann sind die Juden schlussendlich erlöst worden und dann ist fertig gewesen mit Mitzrayim. Jetzt das, dass es in zwei eingeteilt ist, das sehen wir ganz klar am Pesach. Dass am Pesach haben wir die ersten zwei Tage Yom Tov, wo am ersten Tag Yom Tov leinen wir Parshas Boi. Dann leinen wir Dachelig, das ist auch bei Leila Seder, besprechen wir das, die Esa Makkes, bis zu Makkes Becheures, wo der Paroi bereit war, die Jiden zu befreien und rauszuschicken von Mitzrayim. Und dann kommt der lange Chol HaMoed und nachher kommt Shvi'i Shel Pesach, kommt nochmal ein Yom Tov. Und das Thema am Shvi'i Shel Pesach ist dann Parshas Beshalach, das ist Kriyas Yamsuf. Seht man das ganz klar, wir haben ja zwei Jahre im Teuvim, wenn man das so sagen kann, oder ein Jahr, der zusammengesetzt ist von zwei Teilen. Der erste Teil, das Parshas Boi, die Befreiung aus Mitzrayim selber. Und noch hat der zweite Teil, das ist Parshas Beshalach, das ist der Kriyas Yamsuf. Das sieht man auch in der Hagode, ist das auch so aufgebaut. Wir sehen, Emor me ato be Mitzrayim loku eser makois, weil ayom loku chamishi makois. Es gibt verschiedene Ideen in dem, wie viel sind gesehen bei Mitzrayim, wie viel sind gesehen al ayam. Aber man sieht das dort ganz klar, dass Mitzrayim, das ist ein Thema, das ist ein Kapitel, und al ayam, das ist das zweite Thema, dort ist etwas anderes gesehen. Jetzt, das ist Parshas Boi und Parshas Beshalach. Die Frage ist, warum hat das müssen in zwei Teile sein. Warum muss das etappenweise erscheinen? Wenn der Kodesh Baruch Hu die Juden ausgelöst hat aus Mitzrayim, dann ist eigentlich dort, hat die Sette fertig sein. Aber irgendwie ist das doch nicht, in der Freizeit, Beng ve Gamarnu. Ja, das gibt es so etwas, das man macht, bumm, drack, und dann ist fertig. Aber das ist eben nicht so passiert. Das ist irgendwie etappenweise gesehen, die Erlösung. Die erste Etappe, das ich sehe, der Auszug aus Ägypten im Parshas Boi. Aber dann hat noch immer etwas gefehlt, wo ergänzt werden muss in Parshas Beshalach, der zweite Teil von der Geulas Mitzrayim. Was hat da noch gefehlt nach Parshas Boi, nach dem Auszug aus Ägypten? Etwas, was müssen ergänzt werden in Parshas Beshalach mit Kriyas Yamsuf. Ich möchte inwendig schnell lernen, die ersten fünf Psukim und euch etwas zeigen, was ich glaube, die ganze Zeit wiederholt wird in den ersten fünf Psukim. Und ich glaube, das ist das Thema, um das geht es hier. Vayhi Beshalach Paroi Esoom. Das ist Kapitel Yud Gimel, Yud Zayin. Genau, 13, 17. Der erste Post. Weil hier und es war Beshalach Paroi, als Paroi schickte es um das Volk. Machen wir mal durch schnelle Komma. Das ist etwas ganz merkwürdig. Wir wissen, dass einzig der Ribbonische Leulam, er ist der, der uns rausgenommen hat aus Mitzrayim. Und das ist doch so offensichtlich gesehen und so eindeutig. Und die Teure sagt, Beshalach Paroi es um. Der Paroi, das ist sie Entscheid gesehen. Ja, das war seine Gnade den Juden gegenüber, er ist so gut gewesen und hat uns, das ist aber lieb von ihm, er hat uns befreit. Ist das denn wirklich so gesehen? Überhaupt nicht. Der Paroi hat doch gar nicht mitgemacht. Rebbeinu Shalom hätte müssen schlagen, ihn noch einmal schlagen und er ist nicht bereit gewesen, nicht bereit gewesen. Gut, die Sprache hat ihn zwungen dazu. Warum rief das denn die Teure? Beschalach paroi esom. Sozusagen, ja, wir haben ihm etwas zu verdanken. Er ist der gute Mann gewesen, der dafür gekämpft hat, der sich eingesetzt hat für das jüdische Volk und er hat uns befreit. So ungefähr tönt das. Jetzt nicht nur das, das ist sogar die Überschrift von der Parsche. Der Name von der Parsche ist Beschalach. Jetzt aber, das, was heißt eigentlich Beschalach? Als er schickte. Wer ist der Er? Ist die Teure Seite, wer der Er war? Das war Paroi. Ist das denn so? Der Paroi als seinem guten Willen, wir haben ihm das zu verdanken, so lieb ist das von ihm, dass er uns geschickt hat. Nur ich glaube, da kommen wir gerade schon zum Punkt. So war es in der Wahrnehmung des jüdischen Volkes. Das heißt, sicher die Tatsachen sind überhaupt nicht so gesehen. Der Emes ist gesehen, wenn ihr fragt, was ist passiert, das ist nur der Ribbono Shel Olam gesehen, einzig allein. Aber die Juden sind so versklavt gesehen in Mitzrayim, dass es nicht nur gesehen ist, der jüdische Körper, der unterworfen war der Mitzrayim, sondern auch die Psyche, das Geistige, die ganze Art und Weise, wie wir die Sachen wahrgenommen haben, ist alles gesehen, der Paroi, die Mitzrayim, sie sind die Mächtigen und wir können sich nicht rühren. Wir können uns überhaupt nicht bewegen ohne Erlaubnis vom Paroi. Jetzt, ich möchte jetzt einen Satz sagen und ich glaube, das ist der ganze Schlüssel zu Parshas Beschalach. In Parshas Boi sind zwar die Juden rausgegangen aus Mitzrayim, aber das Mitzrayim ist noch nicht rausgegangen aus den Juden. Hat jemand verstanden, was das bedeutet? Nochmal. Die Juden sind zwar raus aus Mitzrayim, aber das Mitzrayim ist noch nicht raus aus den Juden. Das heisst, vom Körperlichen her sind sie sicher schon befreit gewesen, sie sind draussen gewesen und das ist fertig gewesen. Aber seelisch sind die Juden immer noch unter dem Einfluss gewesen von den Mitzrayim. Seelisch sind sie noch Sklaven gewesen, sie haben sich noch unterworfen gefühlt dem Regime von Mitzrayim. Für sie ist immer noch der gefährliche Diktator, der Machthaber, ist der Paroi. Und sie haben in seinem Schatten, in dieser Angst, haben die Juden gelebt. Und ihr Gefühl war, Beschalach Paroi Esom. Ja? Das heisst, wenn wir rausgegangen sind, das ist nur, weil der Paroi das genehmigt hat. Und wenn der Paroi jetzt plötzlich eines Tages sich das anders überlegt, dann sind wir ihm ausgeliefert. Dann können wir da gar nicht machen. Und jetzt schaut mal an diesen Punkt, das wiederholt sich da jetzt fünfmal in deinem ersten Psukim. Ich möchte euch jetzt ein bisschen durchlernen, die Psukim, dass es eigentlich um das geht. Bevor wir für die Psukim durchlernen, ich möchte das vielleicht ganz klar machen. Im Parshas Boi, das war die körperliche Befreiung des jüdischen Volkes, der Auszug aus Ägypten. Jetzt aber, das Seelische ist noch immer verknechtet gewesen. Seelisch sind wir noch immer, haben wir uns gefühlt wie Sklaven, dass wir unterstellt sind und unterworfen sind im Paroi. Im Parshas Beschalach hat der Ribbono Shel Olam dem Welle ein Ende legen und sagen, fertig mit Mitzrayim. Ihr müsst keine Angst mehr haben von denen. Und der Gudisbruch hat das gebrochen, weil die Gleise wie ein Gudisbruch das gemacht hat. Aber um das Problem ist es da gegangen. Jetzt schauen wir mal schnell weiter, der Posuk. Ich habe gesagt, weil hier Beschalach Paroi Esom, in der Wahrnehmung des jüdischen Volkes, haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, das ist nur mehr gesehen, die Erlaubnis von Paroi. Seid die Teure weiter. Weil euch noch, um Elohim derech Eretz Pelishtim, Kikorevu, HaKadosh Baruch Hu hat uns nicht geführt durch Eretz Pelishtim, weil das ist zu nahe. Und was ist schlecht, wenn es ist zu nahe? Seid die Teure Ki Omer Elohim, HaKadosh Baruch Hu hat befürchtet, Pen Yinochem Ho'on, Bir Oiso Milchomo, Veshovu Mitzrayimu. Das Volk wird es bereuen, wenn sie sehen werden, ein Krieg, und sie werden zurückkehren nach Mitzrayim. Da steht ganz ausdrücklich, ja, dass die Juden, dass ich bin so ganz zerbrechlich gesehen, ja, sind wir wirklich frei von Mitzrayim? Oder wenn wir, können wir überhaupt weg von Mitzrayim? Wenn irgendetwas schiefgegangen wäre unterwegs, was wäre die erste Reaktion gewesen? Wir schauen von Mitzrayim und wir gehen zurück. Ja, und Rashi sagt, der ganze Rashi sagt, Uma im Kishiki von derech Meukom, obwohl sie sind, ich bin da mitten in der Rashi, bei Reusser Milchom, sagt Rashi, wenn schon jetzt, wo sie gegangen sind, ein Umweg, Omru nicht noch euch, wenn ihr schon mit Mitzrayim und trotzdem haben sie gesagt, wir wollen zurück nach Mitzrayim. Im Heulichon bei Pschuto, wenn sie gegangen wären, der gerade Weg, Al-Achas kamo ve kamo und so weiter, wären sie zurückgegangen nach Mitzrayim. Das heisst, steht da ganz ausdrücklich, dass es war, es ist da eine Befürchtung vom Ribbono Shel Olam, Pen Jinochem Ho'om, das Volk kann es bereuen. Das heißt, sie sind noch so nachgesehen, im psychischen Herz sind sie so nachgesehen bei Mitzrayim, dass wenn irgendetwas passiert war, dann wären sie sofort zurückgegangen.
Jetzt. Das
ist eine Schale, ja, das müssen wir wissen. Richtig, ja. Jetzt, nächste Posuk, Posuk Yud Ches. Vayaseh velokim HaKadosh Baruch Hu hat die Juden noch einen Umweg gemacht, derech Hamidbo Yamsuf, durch die Wüste in Richtung Yamsuf. Und jetzt kommt ein komisches Wort. Vachamushim olu b'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim. Ich rasche jetzt zwei Pshote, wir lernen jetzt nur mit der zweiten Pshat, das ist ziemlich am Ende von Rashi, das ist eigentlich ein Posuk Yud Ches, aber gerade vor Posuk Yud Tes, eine Linie vor Posuk Yud Tes, sagt Rashi, Dovo Acher, was heisst Chamushim? Echot mechamisho yotzu. Nur ein Fünftel sind rausgegangen. Vabo chalokim meisu bishloishis ime afeilo. Vier Fünftel von Klal Yisrael sind gestorben in den drei Tagen, wo es finster war. Ich kann Chazal sagen, warum sind die Leute gestorben? Sagen Chazal, das sind Jiden gewesen, die nicht wollten rausgehen aus Mitzrayim. Sind gar nicht interessiert daran. Hat der Kodesh Baruch Hu gesagt, okay, ihr wollt nicht, dann bleiben dort. Jetzt, warum erzählt uns das die Teure da? In diesem Posuk, jetzt, wo die Juden rausgegangen sind, da erzählt uns jetzt die Teure, sollt wissen, nur ein Fünftel der Juden sind rausgegangen. Das hat die Sette stehen im Parshas Boi bei Makas Heuscher. Warum steht das da? Ich glaube, das ist eine Begründung auf den Anfang des Posuk. HaKadosh Baruch hat einen langen Umweg gemacht. Und im vorigen Posuk haben wir gesehen, warum? Weil es ist die Befürchtung gesehen, dass wenn irgendetwas schief gegangen wäre, dann wären die Juden sofort auf die Idee gekommen, wir wollen zurück nach Mitzrayim. Jetzt können wir fragen, These, warum so etwas zu sagen, warum sollen die Juden zurück wollen nach Mitzrayim? Sagt die Teure, gib einen Kick. Vier Fünftel haben überhaupt nicht raus wollen. Jetzt, das bedeutet in anderen Worten, auch der Fünftel, die ja rausgegangen sind, das ist aber ganz eine wackelige Angelegenheit gesehen. Ja? Das heisst, das ist überhaupt nicht so eindeutig gesehen, wir wollen weg und wir können weg und so weiter. Das ist immer so gesehen, es hat solche, die gar nicht rausgehen wollten. Es hat andere, die nur halb daran geglaubt haben. Und jetzt auch die Juden, die rausgegangen sind. Aber das ist gesehen bei ihnen in Vela, Verafia, bei Jod. Das heisst, das sind die Gemorre, ja, nein, ja, nein. Und das ist eigentlich die Begründung, jetzt, so verstand ich das. Am Anfang vom Posuk steht, HaKadosh Baruch Hu hat einen grossen Umweg gemacht. Und HaKadosh Baruch Hu hat befürchtet, die Juden könnten zu jeder Zeit sagen, wir wollen zurück nach Mitzrayim. Sagt die Teure, warum? Weil du siehst doch, dass nur ein Fünftel rausgegangen sind. Das heisst, vier Fünftel haben schon im Vornherein aufgegeben, die haben das gar nicht wollen. Jetzt auch der Fünftel, die rausgegangen sind, aber das ist ziemlich wackelig gewesen.
Was haben die so gut gefunden, dass sie nicht mehr weggehen? Was ist
das? Das muss nicht unbedingt sein, dass es ihnen so gefallen hat, ja? Aber das ist es so. Das war so tief verankert bei ihnen, dass Mitzrayim, das kann sie negativ, ja. Aber dass sie sich gar nicht mehr können vorstellen konnten, ein anderes Leben ohne Mitzrayim.
Aber es gibt doch in der Psychologie auch eine Abhängigkeit.
100%.
Zwischen
ja.
Dem Oppressor, also dem, der
ja.
Macht hat,
das,
sie, vor allem wenn sie als Sklave durchhalten,
ja.
Oder auch, das gibt es bei den Kleidern, bei den Kartoffeln auch, dass sie sich
genau, das hat.
Identifizieren mit denen,
dass sie das Geiseln, ja. Wo,
ich glaube, das ist auch das ist
genau. Genau, ja, ja 100%, 100%. Das heißt, das muss nicht unbedingt etwas Positives, aber das passiert so. Das habe ich auch gelesen, dass es so eine psychologische These gibt, dass Geiseln mit der Zeit wenn sie sich identifizieren mit einem Terroristen, den sie gefangen haben. Dass es etwas gibt, ja. Ja, jetzt der nächste Posuk. Vayikach Moshe es atzmois Yosef imoi. Moshe hat mitgenommen die Knochen von Yosef, ki haspeya ispia es bnei Yisrael leimer, weil er hat die Juden beschworen, pocket yifkot elokim esrem der Ribbono shel Olam, wird euch gedenken, ve'alisem es atzmoisei mizeh itchem. Ihr sollt draufnehmen, meine Knochen von hier, von Mitzrayim, itchem, zusammen mit euch nach Eretz Yisrael. Was hat der Posuk dazu tun? Wie kommt er da rein? Man könnte sagen, das ist einfach nochmal etwas, ein neuer Punkt, der nichts zu tun hat. So könnte man sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass es ein Hemmschicht ist. Da geht es weiter. Vayikach Moshe es atzmois Yosef Ich glaube, Josef ist der, der uns den Weg gebahnt hat. Für das. Josef ist einerseits ist er tief integriert gesehen in dem Leben von Mitzrayim. Mehr wie jeder andere. Josef hatte einen ganz hohen Posten gehabt, er ist angesehen gesehen. Und wer mehr wie Josef hat man können sagen, wow, der hat sich wirklich gut eingelebt dort. Er hat sich so weit hineingeschafft nach Mitzrayim, dass er ein richtiger Mitzri wurde, ist ein hochrangiger Mitzri. Und trotzdem hat der Josef gesagt, auf seinem Sterbebett, Rabboi sei, wir bleiben nicht da. Er hat schon damals, vor so vielen Jahren, hat er den Weg gebahnt und hat seinen Kindern gesagt, wir gehen raus nach Eretz Israel, es wird eine Zeit kommen, wo Gottes Bocher wird uns geil sein, wird uns erlösen von Mitzrayim, und ich und wir alle gehen da raus von Mitzrayim. Mit der Atzmus Josef hat Josef den Juden zeigen, niemals findet euch damit ab, dass wir da sind und wir werden bleiben. Nein. Was nur mehr sein wird, wir gehen raus. Der Rebbeinu Shlomo wird uns auslösen und wir wollen von da rausgehen. Jetzt, ich glaube, das ist das Vorbild gesehen für das, was die Teure eigentlich verhindern will. Was passiert ist mit den Juden, dass die Juden sich dort irgendwie verloren haben mit der Zeit. Sie haben so lange, sie haben sich dort gelebt mit Mitzrayim, bis sie die Hoffnung aufgegeben haben, dass sie irgendwann einmal erlöst werden. Oder sogar, wenn sie Hoffnung hatten, aber sie sind nicht mehr daran interessiert gewesen. Und da ist das Vorbild von Josef, dass Josef am Sterbebett gesagt hat, so viel ich auch erreicht habe in Mitzrayim und so weit ich mich dort reingeschafft habe in die Kultur von Mitzrayim, aber ich möchte von da raus. Jetzt vielleicht kann man da auch noch etwas sagen, Atzmus Josef, ja, Atzmus, das sind die Knochen, das ist das, was drinnen ist, das sieht man nicht von draussen. Das kann sein, dass Josef sein offizielles Leben nach aussen, ist Josef wirklich well integrated gewesen, ist wunderbar integriert gewesen ins Leben von Mitzrayim und hat ausgesehen, dass er dazugehört. Aber Atzmus Josef, das bedeutet, sein Atzmus, genau, das heißt sein Wesen von drinnen, das, was sich versteckt drinnen, ist Josef überhaupt nicht dort gewesen. Josef hat sich gehalten, ich bin aber in Eretz Yisrael, ich gehöre dort an und früher oder später möchte ich dort zurückgehen. Das ist der Atzmus Josef. Ja, das Atzmus, das tiefe Wesen von Josef. Ist Josef, das ist das Vorbild gesetzt zu dem, dass obwohl nach außen sieht es überhaupt nicht so aus, aber von innen, der Atzmus, unsere gehört nach Eretz Yisrael. Und das ist, ich glaube, das, was die Teure da sagt. Moshe Rabbeinu in dem Moment, wo die Juden so gewackelt haben, wohin gehören wir? Können wir überhaupt raus von Mitzrayim? Aber wir haben uns doch schon gewöhnt an das. Dann kommt Moshe Rabbeinu mit dem Atzmus Josef, mit einem Knochen von Josef, das Atzmus von Josef, um zu zeigen, schaut mal, auch der Mensch, der am meisten erreicht hat, der so weit gekommen ist in Mitzrayim, aber er wollte raus und so auch ihr gehört nicht hierhin. Jetzt, Posuk auf Alef, ich überspringe schnell ein Posuk. Vashem heulech lifneem joimom. Der Ribbono shel Olam ist gegangen vor den Juden am Tag Be'amud Onon in der Form von einer Wolkensäule, lanchoisam aderech, um sie zu führen auf dem Weg. Ve'leilon in der Nacht, Be'amud Eish, eine Feuersäule, lehoyer lohem, um ihnen den Weg zu erleuchten. Jetzt normalerweise versteht man, da ist nochmal etwas. Ja, die Juden sind gegangen, wie sind sie gegangen? Sie haben doch kein GPS gehabt. Steht, Vashem heulech lifneem joimom. Der Ribbono shel Olam hat ihnen gewiesen den Weg. Aber ich glaube, man könnte das noch auf eine andere Art und Weise könnte man das interpretieren. Vayehi beshalach paroi esorom. Es fährt an mit paroi. Das heißt, die Juden haben hinter sich bis heute immer gerade paroi. Das war die Macht, die über ihnen gestanden ist. Vashem heulech lifneem. Aber jetzt vorne dran sehen sie den Ribbono shel Olam. Und die Juden sind so wie in zwei Grissen gesehen. Einerseits hinter uns haben wir den Paroi, andererseits vor uns haben wir den Ribbono shel Olam. Wohin gehören wir? Das ist genau die Schaukel gesehen, dass wir hier beschallach Paroi, hinter uns haben wir den Paroi. Wer Hashem heulech lifneihem und der Ribbono shel Olam geht vor uns. Aber es ist noch nicht eindeutig, es ist noch nicht entschlossen, wohin gehören wir? Und das ist, ich glaube, jetzt das ganze Nest von Kriyas Yamsuf. Bei Kriyas Yamsuf hat der Ribbonische Leulam endgültig die Mitzrim zerschlagen. Das ganze Heer, das ganze Militär von den Mitzrim hat der Ribbonische Leulam alle getötet. Und das ganze Hab und Gut, das Reichtum, das die Mitzrim hatten, hat der Ribbonische Leulam uns gegeben. Und die Juden haben gesehen, auch die Rache, die der Ribbonische Leulam gemacht hat, den Mitzrim. Und das ist eigentlich das endgültige Nitzochen gesehen, dass, wenn wir vorher gesagt haben, in Parshas Boy sind zwar die Juden rausgegangen aus Mitzrayim, aber das Mitzrayim ist noch nicht rausgekommen aus den Juden. Das heisst, das ist noch, seelisch sind sie noch belastet gesehen davon. Ich möchte euch schnell zwei kurze Sachen erzählen. Können Call in Ponev ist jetzt kein Rosh Hashiva, wo der Kaiser David Povarsky. Und der ist jahrelang als Bochischer gesehen in der Sowjetunion, bis er geflüchtet ist von dort. Und man erzählt, ich glaube, das ist eine wahre Geschichte, dass schon jahrelang, nachdem er gesehen ist, Rosh Hashiva in Bnei Brak, einmal ist er nicht zum Schiehen gekommen. Dann sind die Bochum gekommen und klopfen ihm daheim. Hat die Rebbezin aufgemacht und sich gefragt, wo ist der Rosh Hashiva? Sagt sie, es ist nicht in die Schiebe. Ich sagte, nein, heint ist er nicht gekommen. Wir sind ihn suchen. Und schlussendlich haben sie ihn gefunden, er ist unter dem Bett gesehen. Er hat sich versteckt unter dem Bett. Und wo man ihn gefunden hat, er gehört in der Nacht, wie die Bolschewiki, die sowjetischen, der Geheimdienst, wie sie gekommen sind, sie suchen ihn. Und die Leute haben nicht gewusst, sollen wir lachen, sollen wir weinen, was geht es denn recht? Du bist in Israel, du bist in Dings, wir sind in Freisland. Aber er war so traumatisiert, er war jahrelang unter diesem Regime und das ist ihm so tief in die Knochen hineingegangen, dass er irgendetwas gehört in der Nacht, ich weiß nicht, ob er etwas gehört oder etwas träumt. Und das ist für eine Realität, dass die Bolschewiki, die suchen mich, ja? Die sind wir auf der Ferse und sogar in Israel, die können wir nachgehen. Und das hat lange Zeit genommen, bis wir ihn können davon überzeugen können. Die können nicht da hinkommen, die können dir nicht machen. Ja? Das ist uns schwer vorzustellen. Aber Leute, die so viele Jahre gelitten haben, ja, unter so einem grausamen Regime, wo verfolgt worden sind, ist bis das rausgeht von innen, das kennen wir nehmen Juren. Das stimmt, ja. Ja. Ja, ja. Das sind auch Holocaust-Überlebende und so weiter. Ja, das ist etwas, was wir alle können sehr gut verstehen können. Ich möchte euch noch etwas Kurzes erzählen. Meine Großeltern, Urgroßeltern, mütterlicher Seite, also Großvater Samoira, der ihn kennt, der ist in Hamburg aufgewachsen. Und dann, wo die Nazis an die Macht gekommen sind, haben sie keine ganze Geschichte und 1939 sind sie geflüchtet zu Fuß, sind sie geflüchtet von Hamburg bis nach Antwerpen und dort haben sie einen Onkel gehabt, Kaiser Schmiel Ostersetz, wenn er weiß, wer das gesehen. Und dann sind sie gekommen und das ist schon nach Jahren, das heißt, obwohl das am Anfang vom Krieg gesehen, aber die Nazis sind ja schon viel ein paar Jahre vorher sind sie an die Macht gekommen und die Juden sind sehr 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 eingeschüchtert gesehen. Und dann hat er Schmiel Ostersetzer hätte er zeigen, hätte er gesehen, wie die Kinder Angst hatten und so weiter. Und die ganze Familie hat sie alle gerufen auf den Balkon. Und ist rausgegangen mit einem Küchenmesser und hat geschrauen auf dem Balkon: Hitler verrecke! Und hat geschrauen, dass alle Leute von unten schauen sollen. Und mit dem Messer hat er so geschwungen und gesagt: Hitler verrecke! Und das ist gesehen von sich, wow, wie wagt sich ein Mensch, so etwas zu machen, ja? Von Rabbim so zu reden und andere Leute hören das und man kann dich fotografieren, man kann dich massen. Aber denen will ich sagen, ich kann nicht keine Meure. Ja. Leider später ist es auch nach Belgien gekommen, aber das ist gesehen, um das rauszunehmen von innen, die Angst. Und das ist eigentlich der Posche, die Pschat von Parshas Beshalach. Und da sehen wir auch, dass die endgültige, der Höhepunkt von Parshas Beshalach ist gesehen, Vayaminu, Vayiro Om Es Hashem, Vayiro Om Es Hashem, Vayaminu Bashem Uwe Moshe Avdoi. Das ist gesehen dort bei Kriyas Yamsuf, wo die Mitzrim endgültig untergegangen sind, wo sie getötet worden sind und die Jiden haben alle ihre Beute bekommen. Dann ist auch der Mitzri rausgegangen aus den Jiden. Nicht nur die Jiden sind körperlich rausgegangen aus Mitzrayim.
Aber ist das wirklich so gewesen? Ich meine, wenn man nachher schaut, jedes Mal, jeder Parsche sehen wir wieder, dass die Rückfälle, die es gegeben hat,
stimmt, das heisst, sie
ist... Und am Schluss haben sie sogar müssen in Mitbau bleiben, 40 Jahre, bis sie nicht mehr da sind. Eine neue Generation hat nachher können...
Stimmt, das heisst, es hat doch noch nicht 100% funktioniert. Ja, das stimmt, ja. Aber es ist sicher noch mal ein grosser Schritt gewesen, ja? Das heisst, es ist ein grosser Gump gewesen.
Jetzt, der Pachat ist weg.
Der Pachat ist weg, ja, richtig.
Der Pachat ist weg, ist immer Zug, ist der besser
gewesen. Ja, oh, ich, über das werden wir jetzt gerade noch reden. Aber das heisst, das ist schon mal klar jetzt, das sind die zwei Teile, die es gab. Vergulas Mitzrayim, Parshas Boy, das ist der erste Teil, und Parshas Beshalach, der zweite Teil. Aber jetzt möchte ich eine Frage fragen, wo man kennt sich Dinge auf der ganzen Schale, ja, man könnte darüber diskutieren, aber trotzdem, ich glaube, es ist trotzdem eine gute Heore. Und zwar, Parshas Beshalach selber hat zwei Teile. Es hat bis nach der Shiro, nach der Shiro von Miriam. Und dann kommt eigentlich fort an, was ist am Tag danach passiert. Jetzt, mehr oder weniger hat es dort ein Parshas Hamon, ja, das ist ein grosses Thema, die Jiden haben nichts essen gehabt, sind sie kurz zum Moshe Rabbeinu und haben geweint, und dann hat der Ribbono Shel Olam mit ihnen gegeben, Mon, und das ist ganz, ganz lang und breit, die Parshas Hamon. Dann am Ende kommt noch, es hat kein Wasser gehabt, und dann hat der Kodesh Baruch Hu gesagt, Moshe Rabbeinu, er soll schla auf den Felsen, das ist schla, nicht reden, und dann ist da kein Wasser rausgekommen aus dem Felsen. Das ist mehr oder weniger der zweite Teil von der Parsha. Jetzt, ist das etwas Neues? Hat das gar nichts zu tun mit dem ersten Teil? Mir ist das schwer anzunehmen. Das heisst, man könnte sagen, okay, bis und mit der Shiro, das bezieht sich noch auf Yetzias Mitzrayim, dort schließt das ab und jetzt kommt etwas Neues. Mitten im Parshas Beshalach gehen wir jetzt zu dem Midbar, was ist passiert in der Wüste? Aber ich möchte probieren, doch irgendeine Verbindung zu machen und zu zeigen, dass auch der zweite Teil von der Parsha, das gehört dazu. Zu dieser Ergänzung, die man gesagt hat, und das, was noch gefehlt hat, dass die Jiden sollen sich ganz, ganz losrissen von Mitzrayim und zuversichtlich sind, ja, die Mitzrayim sind nicht mehr auf unserer Ferse, wir sind selbstständig und wir haben nur den Ribbono Shel Olam. Das hat noch gebraucht, auch der zweite Teil von der Parsha. Und ich möchte das ein bisschen erklären. Ich möchte jetzt etwas sagen, das ein bisschen überraschend tönt, ja, und ich werde mich erklären. Wir haben vorher gesagt, und das stimmt sicher, der Posche, die Pschat, wenn man mir die Überschrift geben für Parshas Beshalach, ist Parshas Beshalach ist zweiter Teil von Geulas Mitzrayim. Das stimmt. Aber ich möchte die andere Überschrift geben für Parshas Beshalach, die nicht so bekannt ist. Und zwar Mayim. Die Parsche des Wassers. Warum? Jetzt, Kriyas Yamsuf, no question. Ja, das ist ganz klar, das hat zu tun mit Wasser. Aber ich möchte euch schnell zeigen, wie es weitergeht nach Yetzias mit nach Kriyas Yamsuf. Perik Tesvov, Posuk Kaf Beis. 15:22. Das ist gerade nach der Shiro von der Frauen, dort im vorigen Posuk ist Vatan Lohem Miriam, Shiro Lashem und so weiter. Dort ist fertig die Shira Sayam. Und es steht im Posuk auf Beis. Vayasa Moshe es Yisrael Yamsuf. Moshe hat die Jiden weggeführt von dem Yamsuf. Vayetzu el Midbar Shur. Vayelchu Shloishes Yomim bam Midbar veloimotzu Moim. Sie sind 3 Tage in der Wüste gegangen. Und was hat ihnen gefehlt? Wasser. Okay. Vayovoi umorosa sind kohane Platz, wo es geheißen Moro. Veloyochlu lishtois Mayim mimoro. Sie konnten dort das Wasser nicht trinken. Ki Morim hem, weil es war bitter. Alken koroshem omor. Und so weiter. Posu kafei vayitzak el Hashem, vayoreu Hashem eitz vayashlech el amoim, vayimteku hamayim. Das Wasser wurde süß. Das ist ein Parsha. Ich überspringe weiter Posu kaf sein. Vayovoyu eilimu, sie sind nach Eilim gekommen. Vesham stemesre einois maim. Es hat dort gehabt 12 Wasserquellen. Veshivim temorim vayachanu shom al hamoim. Beim Wasser. Okay, da ist Wasser. Jetzt überspringen wir schnell. Perik Yudzayin, Posuk Aleph. Vayisu koladas b'nei Yisrael, 17 Aleph, ja? Vayisu koladas b'nei Yisrael mimid barsin lemasem al pi Hashem. Vayachanu b'refidim, sie haben gelagert in Refidim, ve'ein mayim. Lishtoisom. Posukimel vaitzmosham ha'om la mayim. Und so weiter. Jetzt, Posuk Wov, hinini oimedle von necho schon mal dazu. Bechoyref, ich stehe auf dem Feld, auf dem Felsen. Bechoyref, das ist in der Berg Sinai. wie Kiso Batsur, und du sollst schlagen auf den Felsen, wie Jotzum Mimeno Mayim, wie Schosso Ho'om. Vayas Moishe Kein und so weiter. Dort hat er geschlagen, und das ist richtig so, ja. Aber auf jeden Fall, seht ihr da etwas? Die ganze Parsche ist Wasser, Wasser, Wasser. Wegen dem glaube ich, man könnte auch sagen, Parsches beschallige Überschrift geben, die Parsche des Wassers. Jetzt, wie kann man das erklären? Das heisst, man könnte sagen, ja, das ist zufälligerweise, weil die Juden sind rausgegangen in die Wüste. Und was fehlt dort? In der Wüste fehlt Wasser. Mit Meile ist das ein grosses Thema gewesen. So hat man können sagen. Aber irgendwie scheint, dass es etwas mehr wie das ist. Ja? Es hat ein grosses Thema schon seit der Geburt von Moshe Rabbeinu, ist Min Hamayim, Meshisiu, dort geht es viel um Wasser. Irgendetwas, ich glaube, das Wasser ist etwas Grundlegendes da und das möchte ich probieren zu erklären. Ich möchte dem zwei Pschotim sagen, zuerst der Poschete Pschat und dann ein bisschen etwas Tiefes. Der Poschete Pschat, in Parshas Eikev, gerade nach Shishi, startet es so. Die Teure sagt, ki ho'oretz ha'sha'ato bo shomo l'rishto, dass Eretz Yisrael, wo ihr dort ankommt und ihr tient, erbe das Land, leuke Eretz Mitzrayim hi, asher yetzose mishom. Das ist nicht so wie Eretz Mitzrayim, wo ihr von dort rausgegangen sind. Asher tisro es saracho, du tust dort es saie, wie ich kiso beraglecho, und du tust bewässern mit deinem Fuß, kegan hajorok. So wie in einem Gemüsegarten. Wir werden gerade erklären, was das bedeutet, wie ich kieser beraglich. Aber wir hören, asche atem euverim schomol risto eretz Israel, eretz horim ubekoet, das ist ein Land von Bergen und Tälern. Lemetar hashomayim tishte moim. Lemetar hashomayim, vom Regen des Himmels wird zu trinken Wasser. Da macht die Teure ein Vergleich, oder nicht ein Vergleich, oder die Teure stellt eins gegenüber dem anderen und die Teure sagt, der Weg, wie die Wasserversorgung funktioniert in Eretz Yisrael, ist anders, wie es funktioniert in Eretz Mitzrayim. In Eretz Mitzrayim hat es den Nil und der bringt die ganze Zeit dauernd, es hört nie auf, bringt eine große, große Quantität von Wasser. Und jetzt das Wasser, das kann man schöpfen vom Nil und das bringen beraglich auch zu Fuß. Man bringt es um einen bewässerten Gemüsegarten. Aber in Eretz Yisrael, limitar hashomayim tishte mayim. Dort kommt das Wasser nicht von unten, nicht vom Nil, sondern es kommt direkt vom Himmel, es kommt von oben. Der Regen, der kommt vom Himmel, tishte mayim. Jetzt, das ist interessant. Wenn die Teure redet über das Wesen, das Wesentliche von Eretz Yisrael, was ist da der tiefgehende Unterschied zwischen Eretz Yisrael und Eretz Mitzrayim, sagt die Teure? Der Unterschied ist das Wasser. Wirklich, ist das so? Das Wasser, das ist der Unterschied, wie die Wasserversorgung funktioniert. Schwer zu glauben, da muss doch etwas Tiefes dahinter haben. Ich möchte zwei Sachen sagen. Erstens muss man wissen, große Jesod. Man sieht im Chazal, das Wasser ist nicht nur H2O. Wasser, Mayim, gleich Chaim. Wasser, das symbolisiert oder mehr wie symbolisiert, dort liegt auch die Lebenskraft im Wasser. Jetzt können wir, das ist eine Sache, die man sieht in der Metzies und das ist eine Sache, die man auch sieht in Chazal. Wo erwähnen wir den Geschomim? Ato gibol oyle mashem de broche vor chayim. Mechaye meisim atorav lo ishia. Dort erwähnen wir, das sagt die Gemorin am Anfang von Tani, sagt das, weil geschommen ist Chaim lo Eulam, wegen dem erwähnt man das in der Brüche von Chaim. Jetzt aber, das ist auch eine Sache, die man sieht auf der Welt, ja, da muss man nicht zu Chazal ankommen. Wenn jemand in der Wüste geht und er sucht Wasser, wie kann man suchen, wo es Wasser hat? Wenn man sieht irgendwo, es wächst etwas, es ist grün, man sieht ein Lebenszeichen, bedeutet, dass es dort Wasser hat. Dann muss es dort eine Oase geben, wo es dort Wasser gibt. Warum? Weil normalerweise in der Wüste ist alles tot, es lebt nicht, weil es kein Wasser gibt. Aber wenn man sieht, doch ein Lebenszeichen in der Wüste, irgendwo man sieht Tier oder Pflanze, heisst das, dass es dort Wasser gibt. Ja? Das ist eine Sache, wo jeder, wo, wie nennt man das? Offensichtlich. Nein, aber es ist ein Pfadfinder. Es gibt so Leute, die auf eigenen Fuß gehen, sie gehen spazieren, Ja, eben, wo in die Wüste geht, ich glaube, das ist die Regel A und O. Das weiss man, wenn du Wasser suchst in der Wüste, dann such ein Lebenszeichen. Und dort, wo es ein Lebenszeichen hat, oder Tier oder Pflanze, das heisst, dass es dort Wasser hat. Warum? Eine Oase, richtig. Ja? Weil das Wasser gleich Leben. Das geht zusammen. Jetzt in Loschen Koide sind es auch fast die gleichen Wörter. Mayim und Chayim sind ganz, ganz ähnlich, sind verwandt. Ja? Das ist das Yud Mem am Ende. Das ist noch mehr wie das. Ja? Das könnte man mal analysieren. Die zwei Wörter Mayim und Chayim, sie reimen sich nicht nur, sondern sind sehr, sehr ähnliches Wort. Jetzt, das ist ganz klar, dass im Wasser liegt die Lebenskraft. Teuro wird verglichen mit Mayim. Und Teuro, das ist Gehem Chayenu. Ja? Das, die zwei Sachen, das in Chazal, das geht zusammen. Jetzt oi pasoi, wenn wir sehen, dass der Posuk im Parshas Eikev, wenn er möchte definieren, was ist der grundlegende Unterschied zwischen Mitzrayim und Eretz Yisrael, dann redet die Teure über das Wasser. Jetzt, ich glaube nicht, dass es da nur um die Wasserversorgung von der Stadt Zürich geht. Ja, was für Wasserkraftwerke es hat und was für Leitungen sind, sondern es geht da um den Chaim, die Lebenskraft. Wie ist man solche zum Leben in Mitzrayim und wie ist man solche zum Leben in Eretz Yisrael? Jetzt steht es so. In Eretz Yisrael ist es Limetar Hashomayim Tishtemai. In Mitzrayim ist es Ashehiskiso Beraglecho. Jetzt möchte ich das ganz kurz probieren erklären, was das bedeutet, Beraglecho. Eigentlich heisst Beraglecho heisst zu Fuß. Man schöpft Wasser, man bringt das Wasser, man muss laufen mit dem Fuß. Aber da steht schon in dem Forschung, da liegt etwas viel mehr wie das. Das Wort Regel ist verwandt mit dem Wort Hergel. Hergel heißt eine Gewohnheit oder Routine. Etwas, wo man die ganze Zeit macht und man sich schon daran gewöhnt hat. Es ist nicht etwas Spezielles, es ist nicht etwas...
Es kommt aber immer.
Oh, genau. Das heißt, in Mitzrayim ist das Wasser, das ist etwas, wo die ganze Zeit konstant vorhanden ist. Es fällt nie, es geht nie zurück, es kommt nie von Neuem. Es fließt einfach die ganze Zeit. Ja? Der Nil, der hat nie aufgehört. Das hat schon ein Hergel. Das heisst, mit der Zeit, man gewöhnt sich daran. Das ist eine Routine. Das kommt immer. In Eretz Israel ist das nicht so. Es hat nicht die ganze Zeit Wasser. Man muss immer am Anfang vom Winter muss man davenen, man muss hoffen. Man muss beten, dass der Rebbeinu Shalom soll uns schicken. Jetzt etwas, wo man nicht hat, und man hat darauf gehofft, darauf gewartet und der Rebbeinu Shalom hat es geschickt. Wenn der Mensch das bekommt, wow, dann ist er dankbar dafür. Er hat ein Gefühl er ist begeistert. Ja, es berührt ihn. Er nimmt es wahr, ich habe ein Geschenk bekommen. Aber eine Sache, die ein Mensch, es ist die ganze Zeit vorhanden. Er ist schon roh gelesen, er hat ein Hergel in dem. Das fühlt der Mensch gar nicht. Jetzt, ich glaube, das ist die Verwandtschaft zwischen dem Hergel und dem Regel. Das bedeutet so, es gibt Sachen, die ein Mensch öffnet in seinem Herz. Wenn ein Mensch gehört hat, ein bisschen freudige Psure, wo ihn sehr erfreut, dann ist er excited. Ja, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Merugasch. Aufgeregt, ja, aber er spürt etwas bei sich im Herz. Jetzt gibt es andere Sachen, wo ein Mensch, sogar wenn er es nicht im Herz spürt, aber in seinem Seichel, ja, in seiner Wahrnehmung sagt, wow, das ist aber schön, dass ich das bekomme. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, ich schätze es, das ist im Seichel. Jetzt gibt es aber Sachen, wo weder ins Herz hineingehen, noch ins Seichel. Das geht einfach mit dem Fuß. Im Fuß hat der Mensch weder Gefühl, noch ein Versteht, gut nicht. Ein Mensch trampt einfach drauf. Das sind so Sachen, die selbstverständlich sind, die ein Hergeleben haben. Eine Sache, wo der Mensch dazu gewöhnt ist, das geht weder ins Herz noch in den Kopf. Man läuft einfach drauf. Odom Dashper Keivov heisst das im Loschen von Chazal. Man hat überhaupt kein Gefühl dafür. Das ist genau, das ist die gleiche Parsche. Die Parsche von Eikev. Ja, dort ist dort, dass er Eskizo braglich. Ja.
Das hat auch
Parallelen
mit der Strafe
von
der Schlange.
Sehr gut, ja, richtig, wunderbar, wunderbar, sehr schön, sehr, sehr, sehr schön, ja, ja, das ist genau das Gleiche. Ja, aber jetzt, ist in Mitzrayim steht da, dass das Asmayim ist eine Selbstverständlichkeit, dass er Hishkiso Baraglocho. Man spürt es nicht, man hat kein Gefühl dafür, man schätzt es nicht. Das kommt einfach so, dass er Hishkiso Baraglocho. Jetzt, wir haben gesagt, Wasser ist eben nicht nur Wasser, sondern Wasser, das symbolisiert die Lebenskraft. In Mitzrayim haben die Mitzrayim so eine Lebenseinstellung gehabt, dass unser Leben, dass alles, was wir haben, die alle Kräfte, die wir haben, die sind alle selbstverständlich. Das fließt von einem Leib, das kommt die ganze Zeit, das hört nie auf. Sie haben überhaupt kein Gefühl gehabt von einer Dankbarkeit zum Ribbono Shel Olam gegenüber. Und sicher nicht etwas, eine Freude, eine Begeisterung, wenn sie etwas bekommen. Es ist alles bei ihnen hergel. Das Wasser, die Lebenskraft, das ist etwas, das die ganze Zeit konstant kommt, so wie der Nil die ganze Zeit geflossen ist und in ein paar Nosen braucht und Wasser braucht. Und sie nie gefühlt haben, wir müssen für etwas verdauen, für etwas hoffen. Und sie nie dass die Begeisterung haben, wow, ich habe ein Geschenk bekommen, ich muss doch dankbar sein. Es ist nicht selbstverständlich. Das hat es in Mitzrayim gar nicht gegeben. In Mitzrayim, alles ist gesehen hergel, alles ist gesehen rogel. Es ist geflossen wie, ja, selbstverständlich. In Eretz Yisrael ist Limetar HaShomayim Tishtemayim. In Eretz Yisrael, das ist ein Land, wo Kodesh Baruch Hu sogar der Teva so aufgebaut hat, dass er versteht, es ist nicht selbstverständlich. Meine Panos ist nicht selbstverständlich. Dass ich Wasser zum Trinken, zum Leben, auch auf dem muss ich beten, das muss ich verlangen vom Ribbono Shel Olam. Und wenn ein Mensch sagt, er hat Davend, und dann ist es gekommen, Limetar HaShomayim, er sieht, das ist abgekommen direkt vom Himmel. Also das ist ein Geschenk, das ich bekommen habe vom Himmel, von dem Ribbono Shel Olam. Dann hat der Mensch das Gefühl von der Dankbarkeit. Ein Mensch ist begeistert davon. Und er sagt, heute schwach wie heute, er ist mispalle lefonov und er ist moidele achov auf das. Das heißt, in Eretz Yisrael baut das eine gewisse Beziehung auf zwischen HaKadosh Baruch Hu und uns. Das Thema von Parnosse und Maim, das ist etwas, wo uns klar ist in Eretz Yisrael, das ist ein Geschenk vom Himmel. Mit Taras Shomayim, das ist abgekommen vom Himmel. Jetzt, die Jiden sind 210 Jahre in Mitzrayim gewesen. Bis jetzt haben wir davon geredet, dass die Jiden psychisch unterdrückt gewesen sind oder beängstigt gewesen sind, die ganze Zeit gelebt haben mit dieser Angst, sind eingeschüchtert gewesen von den Mitzrayim. Und von dem haben sie sich noch nicht befreit, auch am Anfang von der Parsche. Die ganze Zeit, wo sie die Mitzrayim gewesen sind, weil hier oben heute, haben gewaltig gefährlich Mäuren gehabt. Ich glaube, der zweite Teil der Parsche redet auf etwas anderes. Die Jiden sind auch in ihrer Weltanschauung sind sie beeinflusst worden von der mitzrischen Kultur. Das Denken von den Mitzrim, wie die Mitzrim die Sachen betrachtet haben. Und wie bei den Mitzrim das Leben ist eine Selbstverständlichkeit gesehen. Wasser, das hat man einfach, das kommt von einem Leib, das ist Hergel. Ja, es ist Gisso Beraglicho. Da gibt es nichts zu danken, ich muss das von niemandem verlangen. Ich habe das, weil ich das habe. Das ist etwas Natürliches, was einfach kommt. Jetzt, das war eine mitzrische Einstellung. Aber weil die Jiden so viele Jahre gelebt haben zwischen den Mitzrim, sind die Jiden auch von dem beeinflusst worden. Jetzt, der zweite Teil der Parsche redet darüber, dass der Ribbono Shel Olam uns befreien wollte. Er wollte den Mitzri von uns rausnehmen. Jetzt im ersten Kehle redet man von dem, die Angst, die wir kennen von den Mitzrim. Ja, das, wo wir uns immer noch als Diener gefühlt haben und so weiter. Das hat der Ribbono Shel Olam wollen brechen und hat uns ein für alle Mal zeigen, die Mitzrim sind nicht mehr da. Ihr müsst überhaupt keine Angst haben. Jetzt kommt der zweite Kehle, wo vielleicht noch tiefgehender ist. Das mitzrische Denken. Die treffende Kultur, die es dort hatte. Ja, das alles ist selbstverständlich und wir sind Balabatim über uns selber. Und das hat der Ribbono Shel Olam aus uns rausnehmen. Jetzt, wie hat der Ribbono Shel Olam das gemacht? Ist direkt nach Kriyas Yamsuf. Vayasa Moshe es Yisrael mi Yamsuf vayetzu el Midbar Shur. Vayelchu shloshes yomim ba Midbar veloimotzu moi. HaKadosh Baruch Hu hat uns genommen einen Platz, was überhaupt kein Wasser hat. Null. Und dann, was passiert, wenn ein Mensch an so einen Platz kommt, langsam realisiert er, wow, Es ist keine Selbstverständlichkeit, das Wasser. Überhaupt nicht. Und dann sind sie gekommen, haben geweint, Moshe Rabbeinu, wir brauchen Wasser. Und dann schlussendlich ist schon Wasser gekommen, aber es ist bitteres Wasser gewesen, das man gar nicht können trinken. Und so weiter und so fort. Und das ist die ganze Zeit ein Struggle gewesen, so ein Kampf um, es hat kein Wasser und wir brauchen Wasser und man kann doch nicht überleben. Und der Kodesh Baruch Hu hat ihnen dann das Leben geschenkt. Und das ist genau so ein Training gewesen, würde ich sagen, dass der Kodesh Baruch Hu hat jeden so wie in ein anderes Extrem genommen. In Mitzrayim ist die ganze Zeit Wasser vorhanden gewesen, weil es einfach nie fehlt dort. Mitzrayim, die sind überfüllt mit dem Chayim, mit dem Mayim. HaKadosh Baruch Hu hat die Jiden genommen an einen Platz, wo genau das andere Extrem war, Midbar, wo es kein Tröpfchen Wasser hat. Das Jiden sollen sich da gewöhnen, sollen es wissen, ein Mensch, der auf der Welt eigentlich der Ausgangspunkt ist, der hat es gut nicht. Du willst haben Wasser? Wein! Verlang! Bet! Und dann, am Muldos gebeten, gibt er die Rebäunische Lölung auf übernatürliche Art und Weise. Das ist genau, um die Jiden zu erziehen. Das, was in Mitzrayim gesehen ist Gisor beraglich, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass es Wasser hat, hat der Kodesh Baruch Hu uns genommen ins andere Extrem, in dem Mittel, wo es überhaupt kein Wasser hat, um uns zu trainieren, um uns zu belehren, sollst du wissen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Überhaupt nicht. Jedes Treppele Wasser müsst ihr beten, müsst ihr verlangen, und wenn es kommt, ist es ein Nest vom Ribbono Shel Olam. In Sukkah Shekoyach, bedank dich, sei begeistert davon. Ich glaube, das ist eine schöne Erklärung, wie man sagen kann, dass die zweite Chelik von der Parsha, das ist eigentlich auch eine Ergänzung. Jetzt, das ist beide Chalokim hier, reden über das, das ist immer noch der Mitzri in uns gewesen. Noch der erste Chelik, das ist die psychologische Angst, die wir noch hatten, hat er gut gesprochen, die Angst zerbrochen. Im zweiten Chelik ist das gewesen, die Weltanschauung, die mitzrische Kultur, die noch in uns war. Das hat der Kodesh Baruch Hu ausgerissen durch das, dass der Kodesh Baruch Hu ins andere Extrem genommen an einem Platz, wo es überhaupt kein Mayim hatte. Warum
sehen wir, es hat ja kaum 200 Jahre vorher der Hungersnot gezeigt. Das ist so selbstverständlich.
Aber, ja, aber das ist eine Ausnahme, die ich noch nie verstanden habe. Wie kann das Tag sein? In Mitzrayim regnet sowieso nie. Nur von wo leben sie? Sie leben vom Nil. Das heisst, Hungersnot heisst, dass der Nil austrocknet ist. Ja, ich weiß nicht genau. Ja, aber das ist etwas sehr, sehr, sehr Seltenes gesehen. Das heisst, man sieht bei Avrom, wo Hungersnot gesehen ist in Erzisrohle, seine erste Reaktion ist gesehen, lassen wir gehen nach Mitzrayim. Der Yitzchok hat keine Hungersnot, hat auch Wellen gehen. Ich habe ihm gesagt, er darf nicht, aber man sieht, dass Mitzrayim, das ist so wie eine Insel. Ja, wo gesichert gesehen ist gegen Hungersnot.
Aber die Immune ist ziemlich groß, die ist auch, wo sie rausgegangen sind von Mitzrayim, wo die Parsha bringt, dass die Jiden rausgegangen sind, ohne...
So Charti lo Chesed no Reich, stimmt, ja. Chesed, ja. Aber offenbar hat es immer noch Luft nach oben gehabt. Ja. Das heisst, das stimmt. So Charti lo Chesed no Reich, aber es gelul es euch und so weiter. Ja. Jetzt, Rabbi, sei, wir haben noch ein paar Minuten, jetzt möchte ich da vielleicht ein bisschen tieferen Pschat sagen, aber wo eigentlich auch eine gewisse Ergänzung ist. Die Mitzrim sind vertrunken im Yam, Yamsuf. Das Wort Mitzrayim könnte man in zwei teilen. Meizar, Yam. Ja, sehen Sie das vor den Augen? Mitzrayim kann man auch einteilen in zwei. Meizar, Yam. Jetzt Meizar würde heißen, er bedrängt das Meer. Ich, bevor wir verstehen überhaupt, was ich sage, aber die Mitzrim haben das Meer bedrängt. Und schlussendlich hat das Meer sie zurück bedrängt. Ich möchte erklären, vielleicht, was ich da sage. Ich möchte jetzt sagen, ganz tiefe Erklärung in Kriyas Yamsuf. Und das ist allgemein über die ganze Parsche. Vor ein paar Wochen im Parsches Schmois habe ich euch etwas Tiefes gesagt, und zwar, dass bei Brias Eulon sieht man, dass in den ersten drei Tagen, nicht nur am zweiten und am dritten Tag, in den ersten drei Tagen hat es dort kein ganzes Geschäft mit dem Wasser. Schon am ersten Tag steht, Veruach Elohim merachefes al penei hamayim. Das ist ganz am Anfang, am ersten Tag. Ich rasch gesagt, der Kise hakovet ist oimet um Rachef al Penei Hamayim. Jetzt haben wir gesagt, am zweiten Tag, wenn der Ribbono Shel Olam gesagt hat, die Hirokia besoch Hamayim, wie Mavdil ben Moim lo Moim, hat der Ribbono Shel Olam sozusagen wie sich zurückgezogen und hat gesagt, mein Platz ist doch Mayim, ja, aber ich ziehe mich jetzt zurück zum Mayim Ho Elyonim. Und mit dem hat HaKadosh Baruch Hu ermöglicht, das ist ein gewisser Zimtzum, so nennt man das in das Forum, wo der Ribbono Shel Olam sich zurückgezogen hat, und das hat Ort geschafft, dass man etwas kann sein, ausser dem Ribbono Shel Olam, jetzt kann etwas entstehen unter Boorets. Das ist so wie Hashomaim, Shomaim Lashem, Veoretz Nosan Livnei Odom. Jetzt, Shomaim ist mir losen Shomaim. Ja, das ist immer noch Wasser, der Shomaim. Und dort ist der Ribbono shel Olam, man hat gesagt, man hat gesehen, Bochi Nafshi, das kann man koren, war Maim, alle Joisov. Dort baut der Ribbono shel Olam oben im Wasser, der Ribbono shel Olam sich baut sein Stockwerk. Dort ist das Palast vom Ribbono shel Olam. Jetzt, am dritten Tag, haben wir gesagt, ist noch immer auch auf der Erde, hat es immer noch Wasser gehabt. Und das Wasser ist immer noch der Mekoimoi shel Hashem, auch hier auf der Erde. Hat der Ribbono shel Olam gesagt, Yikovu Hamayim mitachas Hashomayim el Mokom Echot vesero hayabosho. Der Mensch hat sich jetzt nochmal zurückgezogen ins Meer sozusagen. Und Vesero Hayabosha, jetzt hat das Festland. Und das Festland, das ist schlussendlich der Platz für den Mensch. Aber haben wir gesagt, das ist geblieben so, dass das Meer, auch das Meer, das wir da unten haben auf dieser Welt, das symbolisiert eigentlich den Mekoimoi shel Hashem. Wir haben das gesehen bei der Mitzvah Tzitzis, steht Tcheiles Doimele Yam, Yam Doimele Rokia, Rekia Dömele Kisakov. Da haben wir gesagt, das bedeutet, dass eigentlich das Meer da ist eine Widerspiegelung vom Himmel. Und das ist so, faktisch ist das so. Ja? Wenn der Himmel grau ist, dann sieht auch das Meer grau aus. Wenn der Himmel blau ist, dann das Meer, das Wasser unten widerspiegelt eigentlich den Himmel. Ja, ist Rekia Dömele, Yam Dömele Rekia, das bedeutet, das ist genau das. Ja? Also, Yam, das ist der dritte Tag. Däumele Rokia, das ist der zweite Tag, und Rokia Däumele Kisakova, das ist der erste Tag. Ja, das ist der, das nennt man den Histalschelus vom Koimoschel, vom Mokem Hashem. Aber das ist noch so, dass heute auch mehr, das ist so wie außer unserer Reichweite. Dort, das ist der Platz vom Ribbonischen Leulung. Wir wohnen bei Abosha, dort herrschen wir, das haben wir im Griff, das haben wir in der Hand, aber das Meer, das ist so wie aus unserer Greifweite. Ich möchte etwas Interessantes sagen. Es hat Geschöpfe, die wohnen auf dem Festland. Ja, das sind wir, das sind die Tiere, das sind Pflanzen und so weiter. Wir sind alle über dem Land. Ja, wir sind nicht drinnen bei Ort. Es gibt vielleicht Tiere, die leben in der Erde, aber wir sind über der Erde. Es gibt aber auch Geschöpfe, ganz viele, die leben im Meer. Aber dort, die leben nicht auf dem Meer, sondern die sind alle drinnen. Die sind im Meer Dinge. Jetzt starten wir das Forum, warum ist das so? Weil das ist Mekoimoi shel Hashem, das ist alles Botel Elov Yisborach. Das ist alles, bei Mekoimoi, das ist alles Botel zu ihm. Jetzt schauen wir etwas ganz Interessantes. Es gibt Twile in einem Mikve. Wenn ein Mensch Tome geworden ist, was Tome, das bedeutet eine gewisse Entfernung. Ja, er ist gefallen in seiner Madrege. Und mit dem hat er sich entfernt vom Ribbono shel Olam. Jetzt, wie kann er sich wieder zurückbringen, als er an seinen Ausgangspunkt gehen, wo er eigentlich noch ist zum Ribbono shel Olam? Ein Mensch muss gehen El Hayam, muss er gehen ins Meer. Und dann muss er sich dort ganz eintauchen. Ja? Darunter muss er untertauchen, so wie die Fische. Das heisst, er muss Botel sein dort. Das ist ein Pchine, ja, dass er geht zurück, so wie ganz am Anfang, wo noch die ganze Welt Wasser gesehen, wo alles gesehen bin, Mekoimoi shel Hashem, und ich, wir sind noch nicht separat gesehen, sondern dann ist alles noch inbegriffen gesehen im Ribbono shel Olam. Wo man das ganz extrem sieht, das ist die Haftore von Yom Kippur, ja, der größte Tug von der Kapore, leine mir am zu Mincha die Haftore von Joino Hanovi. Jetzt der Joino, er hat probiert zu flüchten von Kodesh Baruch Hu, er hat probiert wegzugehen, aber schlussendlich hat der Ribbono shel Olam ihn zurückgebracht zu sich. Wie hat der Ribbono shel Olam das gemacht? Er ist geworfen worden ins Wasser und der Fisch hat ihn eingeschlungen und er ist dort in die Unterwasserwelt ist er untertaucht. Jetzt, was bedeutet das? Der Oimek von dem ist, dass eigentlich der Yam, das ist Mekoimoi shel Hashem. Und alles, was dort ist, ist Botel Eilof. Das ist nicht über dem Meer, sondern das ist im Meer eingeschlungen. Und er, der Joino, ist dort eingeschlungen worden in die Welt. Das heißt, der Ribbono shel Olam hat ihn so wie zurückgenommen, El Hayam, zurückgenommen zu sich. Und wenn er von dort rausgekommen ist, das ist gesehen, so wie er ist gesehen in einer Waschmaschine und ist ganz neu rausgekommen, nachdem, dass der Ribbono shel Olam ihn wieder zurückgenommen hat, ausgereinigt hat. Das ist eigentlich eine grosse Mikwe, die dort passiert ist. Aber das ist die Idee von einer Mikwe bei jedem Jid, der in die Mikwe geht. Das bedeutet eigentlich, wir möchten zurückgehen zu dem Veruach Elohim, Rachefes al Pnei Hamayim, mein Battle sein, ich möchte mich unterwerfen, im Mekoimoi shel Hashem, und wieder zurück verbinden mit dem Ribbonischen Leulam. Richtig, wunderbar. Das ist ein richtiger Jerid Lezeich Aliyah, wunderbar. Jetzt, da möchte ich etwas sagen. Dass die Jiden, wie jetzt aus Mitzrayim, durchs Meer durchgegangen sind, ich glaube, das ist nicht ein Zufall. Das bedeutet nicht nur, wir sind dort eingeschlossen vom Meer. Jetzt, wenn wir nicht hätten können durch, dann hätten die Mitzrayim uns eingeholt und uns getötet. Hätte der Ribbono Shel Olam keine Wahl gehabt, hätte er das Meer spalten. Ich glaube, das bedeutet noch mehr. Wir sind dort durchgegangen, ganz klar, so wie der Joino dort. Eine Twile, eine große Twile durchs Meer. Wir sind abgegangen, wenn wir am Makim, ja, reingegangen in das Tiefe des Meeres. Aber tief, tief rein. Wir sind im Meer drin gewesen. Und was steht in Chazal? Steht in Chazal, Roa so Schifcha la Yamet, hat gesagt, sehr keili wie ein Weyu. Steht in der gewaltige Sache, hoi Marin Olof beetzba, und hat gesagt, Schifcha la Yamet, schelöirone wie. Wie kann das sein? Pshat ist normalerweise, ein Mensch steht bei Aboscho. Du bist an einem anderen Platz, Hashomayim, Shomayim, Lashem, Veoretz Nosan Livne Odom. Ist, was wir von hier sehen können, ist sehr, sehr beschränkt, sehr klein. Aber hier bei Kriyas Yamsuf, der Ribbono Shel Olam uns genommen, in sein Territorium, in sein Bereich, in sein Yam hinein, und dort sind wir so wie bei ihm Gäste gesehen, bei ihm daheim im Palast. Ich war gedacht, Roa so Schifral, und da haben wir den Tag gesehen, sehr keli van weh. Jetzt die Mitzrayim sind gesehen Meizar Yam. Was bedeutet das? Die Mitzrayim haben probiert, das Einschranken, das Bedrängen die ganze Zeit der Yam, das ist dem Koyme Shel Hashem. Sie haben probiert, auf dieser Welt hat es keinen Platz für die Ribbono Shel Olam. Mi Hashem Asher Eshma Bekoilo Le Shalach Esu Loyodati Es Hashem. Sie haben die ganze Zeit probiert zu verdrängen, der Yam, den Mekoyme Shel Hashem. Aber was schlussendlich passiert ist, ist, dass sie sind reingegangen, gegen ihren Willen, sind sie reingegangen ins Yam und das Yam hat sie verschlungen. Dort sind sie verschlungen worden. Weil Pshat ist, es gibt nicht so etwas, eigentlich beäumig, es gibt nicht etwas außer dem Ribbono Shel Olam. Ist der Ribbono Shel Olam, er gibt uns Existenz, der Ribbono Shel Olam, er genehmigt unser Dasein, bis zu einem gewissen Maß. Aber wenn der Ribbono Shel Olam entscheidet, oder wenn es gibt solche, die probieren, sich loszureissen vom Ribbono Shel Olam, hat der Ribbono Shel Olam zeigen, kommen wir mal hier an. Und der Yam, der Mekoyme Shel Hashem, hat die Mitzrim noch hat verschlungen. Was sie wollen machen eigentlich, Meizar Yam, sie wollen bedrängen den Mekoyme Shel Hashem, schlussendlich sind sie dort verschlungen worden von dem. Ich glaube, das ist eine ganz tiefe Bedeutung, ja, von Kriyas Yamsuf bis Anaya daher, von seiner gittigen Bench der Woche.